Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung unserer Kunden.
Wir haben ein Bundesverfassungsnein zum EZB-Anleihekaufprogramm. Der Europäische Gerichtshof sagte ja, Karlsruhe sagte nein oder zumindest teilweise nein. Das EZB-Anleihekaufprogramm ist teilweise verfassungswidrig, so die Karlsruher Richter. Bevor wir auf das Urteil eingehen, was ist denn eigentlich die Vorgeschichte?
Ja, die Vorgeschichte, die zieht sich ja schon relativ lange hin. Das heißt also, die ersten Verfassungsklagen, die sind ja schon 2015 gekommen, als damals die Europäische Zentralbank begann mit ihrem Anleiheaufkaufprogramm, Staatsanleihen aus europäischen Ländern zu kaufen. Da gab es schon hier in Deutschland durchaus viele Leute, die das mit Kopfschütteln beurteilt haben und gesehen haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch eigentlich monetäre Staatsfinanzierung und die ist verboten. Also was macht die EZB da? Darf sie das überhaupt? Und das soll doch bitte dann das Bundesverfassungsgericht klären, ob das alles so rechtmäßig ist.
Und was sagt das Urteil jetzt aus? Wie begründet das Karlsruhe dieses teilweise Nein jetzt?
Ja, die Begründung ist ganz interessant. Karlsruhe sagt, das Problem ist, dass das, was die Europäische Zentralbank hier macht, nicht verhältnismäßig ist und die EZB letztendlich mit den Anleihekäufen sich auch über das hinwegsetzt, was sie eigentlich dürfte. Klingt ein bisschen kompliziert, bedeutet letztendlich, dass die Europäische Zentralbank nach Ansicht der Verfassungsrichter ihre Kompetenzen überschritten hat, indem sie die Anleihen aufkauft. Das Anleiheaufkaufprogramm hat ja in den vergangenen Jahren ein Volumen von über 2 Billionen Euro zustande gebracht. Also da sind ja viele Anleihen gekauft worden. Und die Verfassungsrichter sagen, naja, eigentlich hätte die Europäische Zentralbank das viel besser begründen müssen. Nicht nur so lapidar nach dem Motto, naja, die 2% Inflationszielmarke wird von uns verfehlt und deswegen tun wir, komme, was da wolle, um dieses Ziel wieder zu erreichen, sondern man hätte es letztendlich, diese Zielerreichung oder Zielverfehlung und die Konsequenzen daraus hätte man besser abwägen müssen. Beispielsweise, was bedeutet es eben für die Sparer, was bedeutet es für die Immobilienpreise, wenn jetzt Anleihen immer weiter aufgekauft werden und damit das Zinsniveau nach unten geschleust wird. Und das bemängeln eben die Karlsruher Richter.
Also Sie sagten ja, die EZB kauft Anleihen von über 2 Billionen Euro. Die Deutsche Bundesbank haftet ja für 26% dafür. Was heißt das jetzt eigentlich? Also angenommen, ein Staat fällt aus, wie Italien, dass er vor der Corona-Staatspleite steht, dann müsste sich ja die Prozentzahl für Deutschland auch nochmal erhöhen.
Ja genau, das ist das große Problem, dass natürlich die Sorge da ist, wenn hier ein europäischer Staat ausfallen sollte, dass damit letztendlich natürlich die Verbindlichkeiten dann auf die anderen Länder übergehen und man dementsprechend dann hier mit hohen und noch mehr Schulden belastet ist, als es ohnehin schon der Fall ist. Ganz interessant ist ja noch, dass im Zusammenhang mit dem Urteil ja eigentlich schon mal vom Europäischen Gerichtshof entschieden worden ist, und das war im Dezember 2018, dass das, was die Europäische Zentralbank macht, schon den Richtlinien entspricht. Und ich sag mal, das haben jetzt eben die Verfassungsrichter nochmal kritisch beurteilt und sind auch zu dem Beschluss gekommen, dass das EuGH hier, also der Europäische Gerichtshof, eben letztendlich die Tragweite nicht völlig erkannt hat und insofern dieses Urteil gar nicht mehr von der Begründung her vertretbar ist. Das ist einmal das Interessante. Aber tatsächlich eben daran anschließend auch die Aufforderung verbunden an die Bundesbank, letztendlich die Käufe einzustellen, wenn jetzt die Europäische Zentralbank bzw. der EZB-Rat nicht innerhalb der nächsten 3 Monate eine Begründung liefert, warum die Staatsanleihenkäufe verhältnismäßig sind. Das bleibt mal abzuwarten, wie es hier weitergehen wird. Ich glaube, dass auch Juristen in der Europäischen Zentralbank schon in der Lage sind, die Verhältnismäßigkeit zu begründen. Das würde bedeuten, dass dann auch die Bundesbank weiter Staatsanleihen aufkaufen kann. Und insofern das PSPP, und das dreht es sich hier ja, dieses Programm, das ja schon mehrere Jahre läuft, eben durchaus auch weiter durchgeführt werden kann.
Also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ja doch ein, nennen wir es mal, Verdammungsurteil über den Europäischen Gerichtshof. Also gibt es doch sowas wie noch Länderrecht?
Genau, das ist eben die Konsequenz eigentlich des Verfassungsgerichtsurteils, das eben schon sagt, also wir können auf Länderebene schon uns auch über Urteile des EuGHs hinwegsetzen. Wobei das Verfassungsgericht natürlich auch sagt, das können wir ja nur auf nationaler Ebene tun. Das heißt also, wir können jetzt der EZB nicht verbieten, hier weiter mit ihren Anleihekäufen fortzufahren. Wir können eben nur der Bundesbank sagen, nehmt bitte an diesem Aufkaufprogramm nicht mehr teil, weil es nicht verfassungsgemäß ist. Das ist natürlich insofern problematisch, weil es in gewisser Weise schon natürlich auch einen Keil treibt zwischen die europäischen Länder und in die europäische Rechtsprechung, wo man bisher ja eigentlich immer der Auffassung gewesen ist, dass quasi das oberste Gericht, nämlich der EuGH, letztendlich hier die Richtung vorgibt und die nationalen Verfassungsgerichte sich dem letztendlich unterzuordnen haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht der Fall.
Aber jetzt mal hypothetisch. Okay, Butter bei die Fische, die EZB muss jetzt quasi Unterlagen basteln, begründen, keine Ahnung, wie so eine Begründung aussieht, aber ist doch eigentlich fast egal, was die begründen. Denn dieses Urteil in Corona-Zeiten kommt ja quasi zu Unzeiten, denn die EZB wird ja gebraucht, um die Staatsanleihen aufzukaufen. Ist ja jetzt quasi ein Garant gegen Banken und Staatspleiten. Also egal, was da entschieden wird, wir brauchen die EZB in dieser Form wahrscheinlich. Und die werden weitermachen. Deutschland kann ja doch nicht aussteigen. Also mal hypothetisch, was wäre, wenn Deutschland aussteigt?
Ja, wenn Deutschland tatsächlich aussteigen sollte, ich glaube, das würde für die Kapitalmärkte schon eine massive Belastung darstellen. Ich würde vermuten, dass dann die Anleiherenditen gerade in Ländern wie Italien, Spanien, Portugal massiv ansteigen würden. Und die Frage ist natürlich, könnten andere Notenbanken letztendlich dann die deutschen Staatsanleihen kaufen? Wenn das möglich ist, dann wäre ja letztendlich nur ein Austausch erfolgt. Die Bundesbank kauft nicht mehr, aber das übernimmt dann vielleicht die Banque de France oder die spanische Notenbank. Auch dann wäre ja letztendlich wahrscheinlich würde es keine wirklichen Auswirkungen geben. Ganz interessant ist ja, dass dieses Urteil ja auch noch einen zweiten Aspekt beinhaltet, nämlich es wurde ja auch darüber geurteilt, ob hier monetäre Staatsfinanzierung betrieben wird. Und da hat beispielsweise ja das Verfassungsgericht gesagt, nein, das ist nicht der Fall, weil eben das bisherige Staatsanleiheaufkaufprogramm bestimmte Kriterien erfüllt und beispielsweise, dass im Vorfeld festgelegt wird, in welchem Ausmaß, in welchem Volumen man Staatsanleihen kauft, gilt die 33%-Regel. Das heißt also, dass die EZB nicht mehr als ein Drittel von einer Staatsanleihe eines Landes aufkaufen wird. Und deswegen ist es keine monetäre Staatsfinanzierung. Im Blick nach vorne muss ich sagen, dass das neue große Programm der EZB, das PEP, also das Pandemic Emergency Purchase Program, das wurde hier ja gar nicht verhandelt. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht so gesagt. Es geht nicht darum, jetzt die aktuellen Krisenprogramme der Europäischen Zentralbank hier zu beurteilen. Aber dieses PEP, ich sag mal, das durchbricht eigentlich, wenn man es genau nimmt, die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht hier formuliert hat, dafür, dass monetäre Staatsfinanzierung nicht vorliegt. Oder ganz einfach gesprochen, das PEP ist eigentlich in seiner Ausgestaltung schon nach Ansicht des Verfassungsgerichts wahrscheinlich dann monetäre Staatsfinanzierung. Nur, wie gesagt, das wurde hier nicht verhandelt. Das bedeutet auch, dass wahrscheinlich weitere Klagen hier aus Deutschland jetzt gegen das PEP kommen werden. Nur bis da verhandelt und dann auch ein Urteil ergangen sein wird, das wird wieder Zeit mit sich bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Europäische Zentralbank wird weiter Anleihen kaufen. Das ist, glaube ich, auch das, was die Märkte hier momentan antizipieren. Und es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, damit ist quasi ein Käufer mit tiefen Taschen am Markt, dem es letztendlich auch gar nicht so sehr auf die fundamentalen Rahmenbedingungen anschaut. Ist ein Unternehmen oder ist ein Land jetzt besonders gut aufgestellt? Muss man befürchten, dass da Ausfälle kommen oder nicht? Sondern da wird einfach gekauft. Und insofern ist das letztendlich der entscheidende Stabilisator eben auch für die Kapitalmärkte hier im Moment.
Ja. Wer nicht rechtzeitig bei 3 auf dem Baum ist, wird gekauft. Da kommen wir eigentlich schnell zu dieser Diskussion der Eurobonds. Italien, Spanien, ja, Zahlen, was da immer gerechnet wird, werden ja Defizite von 10-15% des BIPs einfahren. Das werden sie am Kapitalmarkt nicht refinanzieren können und das müssen sie auch nicht. Es braucht ja auch keine Corona- oder Eurobonds dafür, denn die EZB hat ja bereits Tatsachen geschaffen, Anleihen der Eurobonds faktisch unbegrenzt zu kaufen. Am Ende wird die EZB mehr als die Hälfte aller europäischen Staatsschulden halten und damit bereits eine Vergemeinschaftung der Schulden umgesetzt haben, ganz ohne Eurobonds. Also ist diese Diskussion um diese ganzen Eurobonds nur eine Farce, um das Volk stillzuhalten?
Ja, in gewisser Weise vielleicht kann man das schon sagen. Ich meine, Eurobonds wären quasi ja so das offensichtlichste Beispiel, dass hier gemeinsame Schulden in der Eurozone gemacht werden. Das war jetzt ja auch gerade in den vergangenen Wochen eine starke Debatte bei den europäischen Finanzministern und auch unter den europäischen Regierungschefs. Muss man hier Eurobonds, Corona-Bonds auf den Weg bringen? Sicherlich wäre das vielleicht für Länder wie Italien, Spanien, Portugal der einfachste Weg gewesen, um sich auch langfristig günstig refinanzieren zu können. Weil man sieht natürlich schon, dass immer wenn es zwischenzeitliche Störfeuer gibt, wie jetzt vom Bundesverfassungsgericht, dass dann die Renditen für die Peripherieländer doch wieder etwas zumindest ansteigen. Aber prinzipiell ist es, wie Sie es gesagt haben, wir haben ja eine Schuldenvergemeinschaftung durch die Hintertür, durch die Europäische Zentralbank, die alles kauft. Und solange sich die Länder darauf verlassen können, dass die Europäische Zentralbank diesen Weg weitergeht, und danach sieht es ja auch aus, solange werden wir hier auch eine de facto Vergemeinschaftung der Schulden haben. Das heißt also, Länder wie Spanien, wie Italien, die möglicherweise sonst einen nur beschränkten Zugang zum Kapitalmarkt hätten oder sich nur zu deutlich schlechteren Konditionen, das heißt also zu höheren Zinsen, refinanzieren könnten, denen stehen hier deutlich günstigere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung, dank der Europäischen Zentralbank.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.